Schönen guten Tag. Warum sind die Spiele so, wie sie sind? Das kann doch nicht sein. Hat das überhaupt jemand getestet? Wie kommt es, dass das so aussieht bei Riesenfirmen, EA, keine Ahnung wer, alle machen diese Sachen und dann läuft das trotzdem schief? Was ist da los? Dieser Frage gehen wir heute ein bisschen nach. Und zwar haben wir uns dafür natürlich, wie wir das versuchen, stets kompetentes und illustres Menschenmaterial hier eingefahren. In diesem Fall nicht nur Entwickler, sondern auch Leute, die aus Funk und Fernsehen und Presse bekannt sind. Und die stellen sich jetzt auch gleich selber vor. Wir machen das dann in der Reihenfolge, die beiden Entwickler und dann der Gast. Leider sind wir auch von der Entwicklerseite nur zu zweit. Der Adrian musste aufgrund akuten Coronas absagen. Und wie man bei meiner Stimme hört, ist bei mir auch noch nicht so lange her. Also wenn ich zwischendurch fürchterlich reinhuste, dann ist das krankheitsbedingt und keine Absicht und sagt gar nichts über die Inhalte aus. Ich bin Jan von Owned by Gravity. Dann haben wir noch dabei den.
Björn von Piranha Bytes.
Und dann als Gast.
Fabian Sigismund von Spielzeit Sigismund. Ich bin's einfach selber.
Genau, von sich selbst.
Genau.
Genau, also ihr habt schon gesagt, das Thema heute ist so ein bisschen, wie funktionieren eigentlich Playtests? Was gibt es an Möglichkeiten? Warum wird nicht viel mehr getestet? Warum kommen Spiele immer noch in, sage ich mal, Zuständen raus, wo die Spieler sie nicht mögen, jenseits von den reinen Bugs, sondern einfach, wo man sagen muss, hat das niemand mal ausprobiert? Man kennt das ja aus Kinofilmen oder so, wo einem Testpublikum der Film gezeigt wird und danach wird nochmal geschnitten, weil das Ende irgendwie niemand mag oder so. Und bei Spielen gibt es ja relativ lange Beta-Tests oft, aber irgendwie kommen trotzdem noch von namhaften Firmen Spiele raus, wo es irgendwie nicht so richtig flutscht. Fabian, wie sieht es denn aus, was du als sozusagen von der anderen Seite kommt?
Ja.
Wie siehst du das? Was ist für dich sozusagen der Punkt, wo das Versagen auf Entwicklerseite oder auf Publisher-Seite passiert ist?
Also ich habe ja da jetzt gerade den ganz akuten Fall mit Battlefield 2042. Und auch was Battlefield angeht und die Zusammenarbeit mit EA, eine relativ lange Historie. Denn ich habe ja, als ich damals vor Jahren bei der GameStar war, immer schon Battlefield betreut und natürlich viel getestet und viel gespielt. Und dann irgendwann, als ich bei der GameStar raus bin, bei EA in dieses Game Changer-Programm, hieß es damals oder bis vor kurzem noch, reingerutscht und fand das immer ein ganz cleveres Konzept, denn das Konzept dahinter war so eine Mischung aus Beta-Testing einerseits und natürlich Marketing andererseits, dass EA gesagt hat, wir so holen uns die Profis für die verschiedenen Spiele. Angefangen haben die, glaube ich, mit Madden damals, und lassen die unsere Spiele playtesten. Und diese Profis sind eben oftmals eben nicht unbedingt die Redakteure bei den Spielemagazinen, sondern die YouTuber und Streamer da draußen. Und das haben sie dann für Battlefield auch gemacht, angefangen mit Battlefield Hardline. Und seitdem war ich eben in diesem Programm, habe dann quasi jedes Battlefield vorab schon mal spielen können. Und dann auch gab es im Anschluss immer extensive Fragerunden eben an diese ganzen YouTuber und Streamer, die ja im Zweifel nichts anderes spielen als eben dieses eine Spiel. Und das war eben, fand ich, ein ganz, ganz cleveres Konzept dahingehend, weil alle was irgendwie davon getragen haben. Die Entwickler wussten nachher von ihren Hardcore-Spielern, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das ging teilweise wirklich bis so in Details wie Nachladezeit bei der AK ist 2 halbe Sekunden zu lang. Das wäre eine Sekunde. Naja. Und andererseits kriegten eben auch die Content Creator kriegten natürlich frühen Zugang zu irgendwelchen Spielen, konnten einerseits eben sich bauchpinselt fühlen, dass sie sagen, ah, guck mal, wir sind jetzt hier nach LA eingeladen worden, kriegten aber natürlich andererseits auch Content, den zu dem Zeitpunkt noch keiner hatte, den zu dem Zeitpunkt im Zweifel auch noch nicht mal die Spielemagazine hatten. Und das war natürlich dann immer sexy. Und die Zuschauer, der Content Creator, kriegten eben auch ganz früh schon Kram aus erster Hand. Und deshalb war das ein cooles Konzept. Und das hat EA ja dann mit Battlefield 2042 oder vor Battlefield 2042 eingestellt. Also es gab es bis Battlefield 5 danach nicht mehr. Und auch so während Battlefield 5 sah man so die ersten Verschleißerscheinungen, dass dann zwar die Game Changer eingeladen wurden im Vorfeld eines großen Content Updates oder eines großen Patches mit großen Balanceänderungen und dann aber auch nicht mehr groß gefragt wurden, sondern es hieß nur übrigens, das geht nächste Woche online. Jetzt habt ihr das halt gesehen, aber Feedback brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist eh zu spät. Und das war damals so ein bisschen irritierend. Bin dann auch ein bisschen mit EA angeeckt deshalb, weil ich gesagt habe, was ladet ihr mich da ein, wenn eh keiner hören will, was ich zu sagen habe, wenn ihr eh 2 Tage später damit online geht. Und war dann wenig überrascht, aber dann doch, weil, wie gesagt, ich bin vorher angeeckt, dass es ein Spiel später hieß, ja, Game Changer machen wir jetzt nicht mehr. Denn offensichtlich merkte man schon bei Battlefield 5, ja, ist vielleicht auch nicht so. Vielleicht geht es eben auch ohne. Ich kann aber durchaus verstehen, dass der eine oder andere Influencer auch gesagt hat, ja, ich komme jetzt da nicht mehr einfach so, zahlt mir was dafür. Oder dass insgesamt einfach zu teuer wurde, auch mit der Zeit. Aber man könnte sich jetzt Battlefield 2042 anschauen und sagen, okay, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe gestern mal kurz geguckt. Ich hatte also gestern auf Twitch alleine mehr Zuschauer bei Hunt Showdown, als es aktive Spieler bei Battlefield 2042 gibt. Das heißt, da muss man ja ein halbes Jahr nach Release sagen, das ist ja quasi totes Spiel. Und hätte dem Spiel es nicht geholfen, wenn vorher Game Changer oder mehr Beta-Tester rangelassen worden wären, denn die Fehler des Spiels, die wurden eben auch schon in der Beta offenbar, aber es sind natürlich 1:1 dann ins Spiel gegangen. Und ja, bin gespannt, ob und inwiefern EA da eben auch Schlüsse draus zieht und sagt, ah, vielleicht war es doch nicht so doof, diese spezielle Art des Beta-Testings.
Björn, wie ist das bei euch?
Ich jetzt, ne? Genau.
Internationale Twitch-Szene nach Essen ein, nehme ich an, um dann bei euch im Studio vor Ort live zu testen, oder wie geht
ja,
das?
Ja gut, also es ist erstmal schwierig, nach so einer Geschichte, die ich da gerade gehört habe, darauf zu antworten, von einem Entwicklerstudio, der Singleplayer-Spiele macht, vornehmlich. Denn ich glaube, diese Beta-Testnummer und dieses Miteinander-Spielen und das Testen in im Hardcore-Test oder so, ja, sowas, was er da halt gemacht hat und auch in der Öffentlichkeit auch noch, ist für Multiplayer-Spiele, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Aber für mich hört sich die Geschichte, die du da erzählst, Fabian, hört sich für mich nach einem Testballon an. Ja, das hört sich danach an, als wenn man da was versucht hat, so, aber im Grunde genommen mal gucken, was bei rumkommt, aber nicht wirklich sich drauf verlassen hat, dass da wirklich irgendwas Brauchbares bei rumkommt, so. Mehr so eine PR-Nummer, so. Ja,
du meinst, was das Feedback angeht?
Ja, ne, weil das ist einfach zu kurz, weil man muss wissen, in der Entwicklung, wenn man jetzt sagt, man erzeugt Aufmerksamkeit, bei uns war es jetzt bei Elex 2 etwa halbes bis dreiviertel Jahr und in der Zeit werden halt Leute gebucht, ja, so wie du, Influencer und so, die das Spiel dann irgendwie behandeln oder thematisieren oder irgendwie sowas, ja. Und in der Zeit sitzen dann die armen Teufel mit dem Blaumann, also ich jetzt, ja, in einer Keminate und wurschteln da und machen und tun und haben Probleme mit irgendwelchen Submissions und irgendwelchen Bugfixes und noch Last-Minute-Changes und hast du nicht gesehen. Und dann ist das genau in dieser Zeit, wo halt Aufmerksamkeit generiert wird, kommt dann so eine Beta-Test-Geschichte so. Eigentlich müsste man, wenn man sowas ernst nehmen will, das früher ansetzen. Und das macht man auch. Das tun wir auch. Wir lassen das Spiel durch also alle möglichen Hände wandern und sagen, okay, pass auf, Fokusgruppentest ist so ein Ding. Ja, das ist sowas wie, es soll jeder mal gespielt haben. Für den Gelegenheitsspieler bis hin zum Profi soll es mal einmal irgendwie so einen bunten Blumenstrauß an Spielerschaften mit allen möglichen Spielereigenschaften und so weiter mal gesehen haben. Und ich sage dabei immer, das ist wie bei einer Doktorarbeit, ist wie bei einer Klassenarbeit, genau, bei einer Mathematikarbeit. Du weißt eigentlich schon vorher, während du das Heft abgibst, was du für eine Note kriegst, ja, so, ne? Und das wissen wir auch, ja, weil wir ja solche Tests auch machen. Und die QA, die hat jetzt bei uns irgendwie 2,5 Jahre getestet und Bugs rausgefunden und so weiter. Und ich glaube einfach, wenn man wirklich so auf den letzten 5 Meter versucht, da noch irgendwen noch mit dran teilhaben zu lassen, dann ist eigentlich auch schon fix, wie das Spiel nachher aussieht.
Ja.
Ja, ja. So. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ein Missverständnis vielleicht auch, ob das Absicht ist oder nicht und ob das ein PR-Gag sein sollte oder nicht, das wage ich nicht zu sagen, weil ich deren internen Abläufe nicht kenne. Für uns wäre das auf jeden Fall ganz klar zu spät, wenn man in der Marketingphase versucht, irgendwelches Feedback einzusammeln und dann irgendwie groß da noch dran rumzuwerkeln. Das wird nicht funktionieren.
Ja. Ja, jetzt war sicherlich ein großer Teil des Game Changer Programms eben auch das Marketing. Das habe ich eben noch vergessen, weil es auch naheliegend ist. Ne? Also die Content Creator kriegen Material, deren Zuschauer kriegen Videos, Entwickler kriegt Feedback, aber natürlich kriegt der Publisher eben auch das Marketing. Das war halt zumindest in meinem Fall, weil ich nie Kohle dafür gekriegt habe, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, halt einfach ein Barter-Deal letztlich oder eben, man hat gesagt, jeder hat irgendwie am Ende was davon. Ist doch ganz cool. Aber hat eben zumindest in früheren Battlefields dann doch noch dafür gesorgt, dass vor Release manchmal noch Sachen gedreht worden sind. Wobei ich für Battlefield 1 und 5 auch Mock-Reviews gemacht habe. Das macht ihr ja sicherlich auch, ne? Da werden dann im Zweifel irgendwelche Ex-Journalisten eingeladen, sage ich, hier spiel mal und sag mal, was findest du gut? Und ja. Meinst du denn, was sagt nachher die GameStar, wie finden die das?
Ja.
Und da habe ich schon auch gemerkt, dass eben zwei, drei Sachen, die ich im Rahmen meines Mock-Reviews angesprochen habe, dass die auch tatsächlich dann im finalen Spiel dann geändert wurden.
Ja, also das machen wir auch. Also ich sage mal, die Shitstorm-Liste, die Sachen, wo die meisten Leute sich drüber aufregen, das machen wir dann meistens auch noch. Wenn es mal eben noch zu tun ist, wenn es zu spät ist, wenn es zu lange dauern würde oder ein Riesenaufriss wäre, dann wohl nicht mehr. Aber ansonsten reagieren wir auf sowas natürlich auch noch. Aber ja, der Anspruch ist schon immer ein anderer. Ne?
Jan, aber das vielleicht muss man da noch mal kurz sozusagen für alle klären, was die Entwicklungsphasen und was die QA- oder Testphasen sind. Ja. Also wir haben natürlich es gibt ja auch verschiedene Sorten von Testing. Das erste ist das interne, das hat der Björn schon angesprochen, das ist Development Testing. Das heißt, da sitzt die eigene QA dran, Leute, die im Haus sind oder angeflanscht sind, und die nehmen schon sehr früh zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch darum geht, funktioniert das Ding überhaupt? Also explodiert das? Kann ich überhaupt mit dem Schwert zuschlagen? Gibt es Glitches in der Grafik? Also der ganz, ganz große Teil von den fiesen Sachen, die wirklich verhindern, dass das läuft, die werden da abgehandelt. Die sind natürlich dann irgendwann betriebsblind, was das Spiel betrifft. Also muss man auch sagen, ja, da kann auch niemand was für. So oft kannst du die gar nicht durchwechseln, dass die noch drauf gucken können, weil genau deren Fähigkeit zu wissen, das habe ich schon 32 Mal gespielt, diese Stelle, und 31 Mal davon ist es schiefgelaufen, ist ja genau das, worum es geht, um rauszufinden, ob da der Bug jetzt gefixt ist oder nicht. Das heißt, die kannst du kaum noch für Game-Testing benutzen. Wir haben das früher gemacht. Dadurch sind unsere Spiele immer zu schwer geworden, weil die so, das ist doch viel zu einfach, ich habe 100 Mal gespielt, kenne ich jetzt alles. Ja. So, das geht natürlich nicht. So, dann hast du eine externe QA auf, die vom Publisher kommt. Das ist so eine weitere technische QA, und dann gibt es auch so die ersten Hinweise, entweder aufs Balancing oder auf Verstehen die, wo es drum geht. Aber auch das sind noch Fachleute, die auch spezifische Sachen testen. Oft auch zum Beispiel auf sowas wie Konsole. Funktioniert das auf der Konsole alles? So, das ist also alles noch, sage ich mal, Fachtesten. Dann kommt genau diese entweder Fokusgruppen oder diese Mock-Reviews, also Redakteure oder Ex-Redakteure oder Influencer, wo man sagt, wenn du das jetzt besprechen würdest, wie würdest du es denn darstellen? Da bist du dann schon in der Phase, wo das in den Publisher-Bereich übergeht. Und das ist, glaube ich, das, was der Björn vorhin auch klar gesagt hat, wo das schon so eine Mischung ist. Den Publisher interessiert vielleicht gar nicht so sehr, ob das objektiv ein Fehler ist, sondern interessiert eher, kommt das gut an?
Kommt es an, ja.
Und das ist natürlich schon wieder eine völlig andere Nummer. Wenn dann das Feedback kommt, das Feature finde ich nicht so gut, dann ist das entweder was, womit man was anfangen kann, wenn man sagt, ja, ich weiß, das ist zu blöd, zu leicht, zu schwer, aber meistens ist es halt eher was von, ja, okay, und jetzt, das ist nicht so gut, aber was heißt denn das genau? Ja? Mhm. Das heißt, das hilft einem nachzufragen, das hilft einem vielleicht auch die Punkte, wie der Björn schon sagt, wo man eh schon bei seiner Mathearbeit weiß, ja, die Aufgabe, die habe ich geschlurrt irgendwie, und dann sagt er, da ist geschlurrt, dann sagt man, ja, okay, ich weiß, na gut, dann gehen wir doch mal hin, ja. Aber das ist eben schon so eine Mischung, wo im Prinzip das Feedback oft nützlich ist, wenn ich gezielte Fragen stellen kann und ich mit den Leuten auch nochmal reden kann, wenn ein Feedback kommt und ich dann wieder sagen kann, was meinst du denn genau damit? Ja? Das ist eben in Fokusgruppentests ganz gut, weil man dann hinsetzen kann und sagen, wie war denn deine Spielerfahrung? Oder man guckt wirklich zu, wie die spielen und merkt, ah, okay, da hängen die. Ja? So. Und dann kommt das große Breite, und das ist Beta-Testing oft. Und Beta-Testing kann zwei Formen haben. Das eine kann so eine Art Belastungstest sein. Also ich gucke mal bei Online-Spielen, wie viele Leute kriege ich überhaupt auf den Server und wann bricht der zusammen so? Was macht das insgesamt? Oder es kann tatsächlich ein Game-Testing sein. Aber, und das muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wenn die Beta da ist, ist das Spiel eigentlich per Definition feature-complete, also komplett fertig, hat keine Bugs mehr, die verhindern, dass man es spielen kann. Und alles, was ich dann mache, sind nur noch in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Wenn dann grundlegendes Kritikmaterial da drin ist und die Leute sagen, boah, also 2042 finde ich kacke, ja, dann ist tatsächlich zu spät. Was machst du denn dann noch damit? Wenn du sagst, hey, pass mal auf, die Nachladezeit eine halbe Sekunde länger oder kürzer, okay, das lässt sich noch regulieren. Aber schon nicht mehr, wenn du schon stattdessen drei Konsolenversionen eingereicht hast, die jetzt gerade schon im Test und eigentlich approved sind. Da musst du nämlich nochmal von vorne anfangen. Dauert nochmal 3 Monate länger, bis die wieder durch sind. Also das heißt, die Zeitlinien, die da dran liegen, wie der Björn schon sagt, das muss man viel früher machen. Und dann hast du diese letzte Sache, die im Prinzip schon fast sowas wie Public Relations oder eine, eine offene Demo ist oder eben benutzt wird, um Leute ranzuziehen, denen man sagt, du bist besonders, du darfst hier rein. Aber an sich interessiert mich dein Feedback als Entwickler gar nicht mehr so sehr, weil ich es gar nicht einbauen kann. Ja, nicht, weil ich es blöd finde, sondern weil ich es einfach nicht erreichen kann, das zu ändern. Und das muss man halt auch sagen, meiner Erfahrung nach 95% der Werte, der Informationen aus dem Beta-Test sind nutzlos, weil die Leute, die das testen, gar nicht gescheites Feedback geben können. Also sie sagen so, wie finde ich scheiße. Mhm. Das war voll doof. Könnt ihr das anders machen? Und das ist so, ja, vielleicht, weiß nicht, was meinst du damit? Und wir haben jetzt die Erfahrung, das werdet ihr auch haben, Björn, wir haben so eine, und das ist ein bisschen das, was das Game Changer-Programm hätte sein können, glaube ich. Wir haben eine Fachgruppe von Leuten, bei uns sind es jetzt Strategiespieler, die, von denen wir wissen, die haben wir über die letzten Spiele rangezogen, die sind echte Tiere, die fräsen das durch, die machen Sachen, auf die wir nicht kommen, die sind super gut in dem Spiel und denen können wir unser neues Spiel geben und sagen, guck euch das mal an. Und da sind wir sicher, die machen das kaputt, die finden die Lücken, die finden die Balancing-Probleme. Ja. Und mit denen können wir dann auch reden und sagen, hey, wie sieht es aus, was macht ihr da? Und wir wissen aber auch andererseits, die spielen auch bis zum Ende. Der überwiegende Teil der Beta-Spieler spielt es halt mal an, guckt rein, weil Free Demo, ole ole, ja, und dann sind sie halt wieder weg. So, dann habe ich also einen riesen Aufwand gemacht, das zu ermöglichen für die. Ich habe meine Zeitlinie gehabt, ich habe die Leute eingeflogen und was ich kriege, ist halt so ein, ja. Mhm. So, und damit kann ich nichts anfangen. So, also das heißt, je mehr ich in die Phase komme, umso mehr ist das ein Marketing-Tool. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass der Versuch, das beides zusammenzumachen, hört sich geil an, braucht aber irre lange Vorläufe und braucht auf beiden Seiten die Möglichkeit, substanziell sinnvolles Feedback zu geben und das auch noch hören zu wollen zu dem Zeitpunkt.
Und ich glaube, ja, ich glaube nämlich und das ist nochmal die besondere Herausforderung bei Multiplayer-Titeln dann, da kommt ja nicht nur die ganze Technik mit rein, also funktioniert es technisch, gibt es irgendwo Gamebreaker, sondern wie sehr breaken die Spieler das Game? Genau. Also diese Kommentare, kann man nicht das da dran kleben und dann damit da hochfahren? Da bist du dann vielleicht tatsächlich als Entwickler so betriebsblind, dass du sagst, ey, wäre nie auf die Idee gekommen, das auszuprobieren. Das war eben an der Beta von Battlefield 2042 ganz schön zu sehen. Da sind die Leute in der Beta, oder vielleicht war es nur einer und alle haben es danach gemacht, haben gemerkt, dass du mit irgendwelchen Luftkissenfahrzeugen senkrechte Wände hochfahren kannst, auf irgendwelche Hochhäuser drauf. Wo sich natürlich auch die gemeine Spielerschaft gefragt hat, hä, wie können die denn das als Beta raushauen und das nie gesehen haben, dass das funktioniert?
Oh, das geht. Das geht.
Und das glaube ich eben auch, weil da brauchst du halt im Zweifel, brauchst du wirklich ein Heer von Dullis, die durch das Spiel durchrennt und vielleicht auch einfach nur durch Zufall irgendwelche Sachen findet und das dann im nächsten Dulli sagt, ach guck mal hier, wenn du das und das machst, dann kannst du mit dem Hovercraft Hochhaus hochfahren. Und da ist man sicherlich, wenn man das bis dahin nur intern testet, kommt man auch an seine Grenze, was eben Personal angeht, die da durch so ein
Spiel. Also die Menge von Leuten, die das gleichzeitig gut können und absurde Ideen haben, weil sie nicht mit dem Mindset reingehen, von dem, ich weiß ja eh, was hier gefragt wird. Also ich bin sicher, das Luftkissenfahrzeug ist in allen möglichen Arten getestet worden. Es hat nur niemand versucht, was damit zu machen, wofür es nicht gedacht ist.
Ja. Und da ist wahrscheinlich, das könnt ihr natürlich viel besser wissen. Da frage ich mich halt immer, wie sehr muss man da intern kämpfen? Einerseits, ich brauche Playtester und andererseits ist es eine Sicherheitsfrage, denn du kannst ja halt auch nicht sagen, hier kommt mal alle und wir machen jetzt einen Closed-Alpha-Test. Jeder, der eine E-Mail-Adresse hat, kann sich anmelden und drin rumspielen. Und das könntest du ja sowas frühzeitig finden. Aber macht man das nicht, weil man dann Sorge hat, dass dann irgendwas leakt, was man nicht geleakt haben will? Oder ist das auch wieder eine technische oder eine finanzielle Frage?
Boah, das ist echt schwierig zu beantworten. Also früher war das auf jeden Fall so. Na, da waren wir auch noch ein bisschen paranoider. Heute laden wir irgendwelche Videos hoch und hier guckst du mal an und das ist irgendwelches Footage, Ingame-Footage oder so und pusten das durch den Äther über Retransfer oder sonst was. Ja. Also da sind wir schon sehr viel sorgenloser geworden, weil auch das Angebot viel größer ist. Damals gab es einen größeren Fokus auf die einzelnen Studios und so. Ne? Weil so wichtig sind wir Piranhas nicht, dass wir Hacker befürchten müssten, die irgendwelchen Content bei uns rauslutschen und dann veröffentlichen. Also, und auch diejenigen, die so Beta-Tests machen oder QA oder sowas, die sind ja auch meistens namentlich bekannt und die kennt man auch und so. Und dann muss man sich über dieses Interne, du sagst intern, das ist intern. Intern gibt es bei uns nur tatsächlich hier in Essen.
Ja, 35 Leute, das ist intern. Und die, die das spielen, das ist extern. Das sind irgendwelche Leute, die haben wir noch nie gesehen. So, ja, so, das geben wir raus. Das wird outgesourced sozusagen. Und auch diese Fokusgruppentester rufen wir jetzt nicht unsere Freunde an und sagen so, spiel den Kram, mal, kommt auch mal zuweilen vor. Ne? Sind wir noch on track oder so, irgendwann in der Mitte. Spiel mal den Kram, macht das Spaß und so weiter. Aber den wirklichen Test, den macht man tatsächlich mit externen Leuten. So, und dann ist eine interessante Frage, was ist mit der Qualität dieser Menschen, die das dann machen? Es gibt auch Leute, die machen das beruflich. Es gibt Studenten, die das mal zeitweise machen, die da Geld für bekommen oder halt irgendwie einfach nur Bock haben, bei sowas mitzumachen und so weiter. Ne? Das ist schon sehr breit gestreut. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Trotzdem rutscht sowas immer durch, weil diese Computerspiele halt unglaublich komplex sind. So, und solche Sachen findet man nicht unbedingt. Und du sagst, wenn die Herde kommt, ne, und dann da drüber rennt und so, dann findest du halt solche Sachen und dann findet einer das und einer macht es nach und so weiter. Und du als Wickler, weißt du, ich habe keine Haare mehr, ich kann sie nämlich ausreißen. Ja. Aber wirklich, ne, da denkst du, was haben wir nicht gesehen? So, solche Dinge kann man auf jeden Fall noch fixen oder irgendwie nachjustieren, weil da, es zu verbieten, dass das geht, das ist trivial, vermutlich. So, ne? Aber dieses ganze Tuning und das Spiel gefällt einem nicht, was Jan gesagt hat. Das ist schon eine andere Nummer.
Ja. Ich glaube, das ist auch das Gefährliche an der Verbindung, sage ich mal, von Marketing und Testing, weil es einerseits davon ausgehen muss, alles, was die Leute sehen, soll schon so geil sein, dass sie, wenn sie es anderen zeigen, das ja die bei Influencern und bei Twitch-Streamern eben das Thema ist, das muss eigentlich schon super sein.
So. Ja.
Das heißt, gleichzeitig darf da eigentlich nichts mehr dran, darf da nichts groß dran gemacht werden müssen. So. Das heißt, du sagst eigentlich, ich will überhaupt nicht, dass was Schlechtes rauskommt. Wenn du aber das nicht willst, dann musst du konsequenterweise sagen, und das finde ich eben spannend, die Frage ist also, wenn man es mal zugespitzt sagt, ist 2042 so schlecht, weil das nicht als durch das Programm gelaufen ist, oder ist nicht durch Programm gelaufen, weil es so schlecht war? Weil nämlich, wenn ich weiß, dass das eh nicht so gut ist, dann zeige ich das überhaupt niemandem mehr. Und das ist eben das Problem. Das setzt ja im Prinzip diese, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, diese Phase, die schon voll Marketing in die Öffentlichkeit rein ist. Da geht es ja nicht darum, dich mit einem Mock-Review einzuladen. Du kannst dicht halten, sage ich mal. Ja. Aber wenn ich schon sage, der Deal ist, ihr dürft früher rein und das allen euren Leuten zeigen, dann habe ich doch eigentlich im Prinzip, das ist wie Early Access, da darf auch kein Spiel mehr Fehler haben in Wahrheit heutzutage, weil es schon voll auf den Release hin angeguckt wird. Ja. Und das heißt, eigentlich machst du zu einem Zeitpunkt was, wo du schon kein Feedback mehr haben können darfst oder wenn dann nur noch so minimales, damit du dich, sag ich mal, damit schmücken kannst, dass du die Leute auch noch ein bisschen darüber sich gut fühlen lässt, dass das Feedback eingebaut wird. Und ich glaube, man hat oft viel mehr von diesen 1:1 Sachen, aber da kriegt man, wie gesagt, wie der Björn schon gesagt hat, gerade bei riesigen Open-World-Spielen oder bei Massenshootern, kriegst du natürlich bei 1:1 genau die Sachen dann nicht raus. Also das kriegst du nur durch diesen Herdentest raus und in Wahrheit erst in freier Wildbahn so ein bisschen. Und diese Beta ist der Versuch, die freie Wildbahn zu simulieren. Aber, wie gesagt, die Änderungen, die dann kommen, sind eben im Zweifelsfall im ersten, im zweiten oder im dritten Patch, weil natürlich auch der Vorlauf für die Änderungen, wie gesagt, Richtung Konsole und so weiter nochmal so lang ist, dass du gar nicht so schnell irgendwas anpassen kannst. Also das ist echt schwierig und viele Leute, danach ist, also hindsight ist 2020, danach ist immer klar, weißt du, so, irgendwie kann man das mit dem Hovercraft nicht sehen. Was ich schon für Bugs bei uns hatte, wo ich denke so, alle von uns haben das hunderte von Stunden gespielt. Das ist nicht so, dass wir hier sitzen und denken, oh, wir hauen das mal raus, dann gucken wir mal. Wir haben hunderte von Stunden da drin. Und dann kommt irgendein Typ und sagt, sag mal, habt ihr schon mal das versucht? Das geht ja alles überhaupt nicht. Es geht kaputt, da kann man das ganze Spiel anders machen. Wir so, nein! und davon verliere auch ich meine letzten Haare irgendwie, weil das tatsächlich was ist, wo man sich danach selber so irre dämlich vorkommt und einem zu Recht die Leute natürlich so ein bisschen sagen, wie könnt ihr das nur machen? Und dann sitzt man da und denkt so, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wir haben echt unser Bestes gegeben. Aber das ist uns durchgerutscht, weil es einfach zu komplex ist. Es kann immer was passieren.
Ich glaube, es ist ja auch ein großes Risiko, also als Entwickler von vornherein zu sagen, wir nehmen da die Community auch mit auf dieser Entwicklungsreise, weil du dann von Anfang an auch zeigen musst, oder dann konsequenterweise zeigen müsstest, ja, wir sind ja noch nicht fertig. Also das sieht halt jetzt doch blöd aus. Deal with it. Und wenn du dann natürlich Leute dabei hast, die das so nicht verstehen und sagen, das ist ja voll hässlich, Textur ist ja voll doof. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Eiertanz, dann zu versuchen, einerseits, wir wollen die Community mitnehmen, aber wir müssen auch von der Community erwarten, dass sie verstehen, dass sie da gerade Work in Progress haben. Ich finde, das machen eben Crytek gerade sehr schön mit Hunt Showdown. Die machen eben ganz oft Entwickler-Streams, wo sie sagen, okay, in der nächsten Version ändern wir das und das. Und jetzt schrauben wir gerade an dem und dem rum. Und der Lead-Designer Dennis Schwarz, der streamt eben mittlerweile auch selber. Wir streamen auch öfters mal zusammen und dann steht er natürlich auch dann eben für Fragen zur Verfügung. Aber du machst dich natürlich auch angreifbar mit sowas.
Und es ist ein hoher Personalaufwand.
Ja. Und dieses Spiel hat immer gut ausgesehen.
Ja.
Von Anfang an hat das super ausgesehen. So, ne? Das ist das, was du meinst. Ne? Wenn du was zeigst, dann muss es auf jeden Fall auch immer so einen gewissen, ne, es muss gut aussehen. Da darfst du dir keine Hässlichkeiten erlauben, das ist.
Ja. Ja. Und wenn du natürlich diese Kommunikation schon eröffnet hast, gesagt hast, okay, wir machen regelmäßig Dev-Streams und ich streame als Lead-Designer auch alleine und jeder kann mir Fragen stellen. Und hast dann aber vielleicht auch mal technische Probleme, gerade gestern haben wir eben zusammen gestreamt, Dennis und ich, und dann hatten die Server halt Probleme. Dann machst du dich natürlich in dem Moment, bist du halt schon voll angreifbar, weil du ja die ganze Zeit schon auf der Bühne stehst und dein Spiel zeigst. Und dann sagen natürlich die Leute, was ist das für ein Scheiß? Und kommen dann in deinen Stream rein, der dir ja eigentlich auch in dem Moment, bist du ja nicht Lead-Designer, sondern willst ja auch nur dein eigenes Spiel spielen und labern dich da voll und sagen, warum hat ihr so Serverprobleme? Ich will mein Geld zurück, bla bla bla. Das ist natürlich schwierig. Also das stell ich mir zumindest nicht einfach vor.
Ja. Also, es ist ein Eiertanz. Wir sind nicht abgeneigt für Feedback. Es ist schwierig, wann. Es ist schwierig, wie. Es ist großer Zeit- und Personalaufwand tatsächlich, das richtig zu kriegen. Es braucht Erziehung, in Anführungsstrichen, oder gut ausgebildete Spielerinnen, die Verständnis auch für die Position und die Situation haben, in der dann jeweils das Spiel ist. Andererseits sind wir trotzdem darauf angewiesen, denn tatsächlich sind Spiele zu viel und zu groß inzwischen, als dass man sie noch im Kämmerlein zu fünf testen könnte. Und das Verständnis dafür, dass Sachen nicht mehr funktionieren oder nicht auf Anhieb funktionieren, ist ja auch nicht mehr so ausgeprägt, dass alle Leute wahnsinnig viel Geduld haben, wenn es mal nicht klappt. Also ihr seht, es ist keine einfache Angelegenheit. Wir nähern uns und arbeiten weiter dran mit bewährten Menschen, mit dem Fabian, der dann uns helfen kann, das Ding besser zu machen, bevor es das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
Vor allem kann ich mich dabei total entspannen, deshalb habe ich auch noch alle Haare.
Genau, und das ist der Unterschied. Deswegen sieht er gut aus und wir sind total runtergeranzt. So ist das. Also, dann haben wir mal ein weiteres Mal den Vorhang etwas gelüftet. Falls ihr andere Themen habt, für die wir uns erwärmen sollen und die wir diskutieren sollen, schreibt uns bitte in unser Feedback unten. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr unsere Gesichter nicht so mögt, als Podcast hören. Ihr könnt uns bei der GameStar unter GameStar Plus kriegen oder ihr könnt es bei unserem eigenen YouTube-Kanal kriegen. Lasst gerne ein Like oder ein Follow da, damit wir auch sehen, dass das, was wir tun, irgendwie ankommt. Und wir freuen uns, euch das nächste Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Dieses Mal, das darf ich schon ankündigen, wieder mit Fabian, den wir jetzt als Stargast ein neues Mal dabei haben.
Toll, bleibe ich gerade sitzen.
Ja. Danke, macht's gut. Ciao.
Tschüss.